Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, dich beten wir an. Das ist tatsächlich geschehen. Wir können's im Tiefsten nicht fassen. Du hast gesiegt über Hölle, Tod und Teufel. Und du gibst uns Teil an deinem Sieg. Du behältst ihn nicht für dich. Jeder, der dir vertraut, hat das ewige Leben. Wir beten dich an als den Ersten der neuen Schöpfung. Und wir loben dich als den, der alles vollenden wird. Und du wirst auch unser Leben zu diesem herrlichen, ewigen Ziel bringen. Lob sei dir, o Herr. Amen. Aus dem Bericht des Apostels Johannes, aus Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Johannes berichtet uns: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Liebe Brüder und Schwestern, die Zeitangabe ist hier sehr, sehr wichtig. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, am Abend des Ostersonntags. Es sind in der vergangenen Nacht viele Leute früh aufgestanden oder vielleicht gar nicht ins Bett gegangen. Sie haben die Osternacht gefeiert. Punkt 12 Uhr. Der Nacht von Samstag auf Sonntag, der Herr ist auferstanden. Hier diese Zeitangabe ist 24 Stunden später, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche. Und noch ist überhaupt nichts von Osterjubel. Wo sind die Jünger? Sie sitzen hinter verrammelten Türen. Für sie ist dieser erste Ostertag ein schlimmer Tag, ein Tag durchzittert von Angst, von Furcht, vor Schreck, ein Tag hinter verrammelten Türen und Fenstern. So feiern die den ersten Ostertag. Die Tür ist zu. Dann aber Jesus macht auf. Und darum drittens: Der Weg ist frei. Die Tür ist zu. Hinter verschlossenen Türen. Dabei müsste das gar nicht sein. Früh am Morgen, da hätte für sie die Osternacht schon beginnen können. Da kamen die Frauen in aller Eile und klopften gegen diese verrammelten Türen. Das Grab ist leer. Was ist mit Jesus geschehen? Und dann machen sie die verrammelte Tür einen Spalt auf und zwei schlüpfen hinaus, Petrus und Johannes. Und sie eilen zum Grab. Und sie sehen das leere Grab. Sie sehen die ordentlich zusammengelegten Leintücher, das Schweißtuch besonders. Und sie wissen, man hat Jesus nicht geraubt. Es ist etwas ganz Umwerfendes geschehen. Es heißt sogar in Vers 8 in diesem Kapitel: Und dann ging Johannes hinein und glaubte. Und dann gingen die Jünger wieder heim, aber nichts von Osterjubel, kein Siegesruf, sondern die Tür wird wieder zugerammelt. Die Tür ist zu. Bei wie vielen Menschen ist das heute so? Sie hören die Osterbotschaft. Es wird ja Land auf Land ab Ostern gefeiert. Was hat man da alles vorbereitet auf diese zwei Feiertage? Ich meine, die einen, die feiern's als Ostereiersuchfest und die anderen mit dem Osterhasen. Im Grunde ist ja egal, es entscheidend ist, jeder weiß doch bei uns, da geht es um die Auferstehung Jesu. Aber die Tür ist zu. Da kommt nichts durch. Wie viele Christen feiern Ostern und hören diese Botschaft? Und die Tür ist zu. Es geht grad im alten Jammer weiter. Grad im alten Jammer. Das ist doch das Umwerfendste, das Überwältigendste. Jesus ist auferstanden und damit hat jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben und Seligkeit. Und unser Jammer geht grad gleich weiter. Die Tür ist zu. Die Tatsache von Ostern, von der Auferstehung Jesu, kann durchaus klar sein. Aber die entscheidende Linie heißt, was heißt denn das für mich? Wie wird denn bei mir Ostern? Wie wird bei den Jüngern Ostern? Auch wenn sie das glauben, wenn ihnen das begreiflich wird, Jesus lebt wieder, er ist auferstanden. Aber es könnte ja sein, und so wird's gewesen sein, so Jesus hat gesiegt. Und wir gehen in unserem alten Trott unter. Er ist ja nicht mehr da, jetzt ist Jesus weg, endgültig weg. Jesus ist auferstanden, aber wehe, wenn wir ihm begegnen. An diesem ersten Ostertag, da ist für die Jünger das Glaubensbekenntnis zusammengeschrumpft. Da fehlt ein ganzes Stück. Gekreuzigt, gestorben, begraben. Und dann geht's für sie weiter. Er wird wiederkommen zu richten. Der Schreck der Jünger, sie haben ja auch allen Grund dazu. Wo steht denn das? Dass dieser Ruf, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, Heil bedeuten soll für die Jünger, für uns? Es könnte ja ganz anders sein, dass Gott gesagt hätte, jetzt habe ich alles versucht, alles bis aufs Letzte. Und jetzt nehme ich meinen Sohn wieder zu mir und ihr seht zu, wie er zurechtkommt. Verkommt in euren Sünden. Dann wäre Ostern tatsächlich der Anfang des endgültigen Gerichts über uns. Und dann hätten wir allen Grund, die Türen zu verrammeln, nicht nur aus Furcht vor den Juden, sondern auch Angst vor Jesus. Die Tür ist zu. Da sitzen sie, Johannes sagt ganz nüchtern, aus Angst vor den Juden. Wovor haben sie denn Angst? Ja, genau vor dem, dass ihnen das Gleiche geschieht, wie Jesus geschehen ist. Dass sie gefangen genommen werden und umgebracht werden. Liebe Brüder und Schwestern, da sitzt die tiefste Furcht. Alle Ängste, die wir Menschen haben, alle ohne Ausnahme, sind abgeleitet von dieser Grundangst. Wir vergehen. Da liegt die Wurzel. Da liegt die Wurzel aller Furcht. Die Vergehensangst. Dass das das Vorzeichen ist, vor unserem Leben. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, wie eine Blume auf dem Felde, und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Das hebräische Wort für Furcht heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt fliehen, weglaufen. Und jetzt haben wir auch den Ursprung der Furcht. Wann ist der Mensch zum ersten Mal weggelaufen? Damals, Und Adam und Eva, sie sitzen im Versteck. Die sitzen genauso verrammelt. Zu! Denn das ist ihnen ja angesagt, ihr werdet des Todes sterben, wenn ihr aus dieser Gemeinschaft mit mir heraustretet. Und sie haben's getan. Die Gottesflucht führt zum Vergehen. Die Tür ist zu. Woher soll da noch Hoffnung kommen? Was nützt den Jüngern dieses, der Herr ist auferstanden und sie gehen weiterhin dem Untergang zu? Jetzt aber das Zweite. Jesus macht auf. Da kam Jesus und trat mitten unter sie. Jetzt ist jedes Wort wichtig. Er trat. Das griechische Wort wird eigentlich für den Auftritt, für den Eintritt eines Königs gebraucht. Der schleicht sich nicht so irgendwie durch den Hintereingang oder so, sondern wenn der König einzieht, dann stellt er sich in seiner ganzen Macht auf. So tritt Jesus hier an. Hier kommt nicht einer, ich sag's mal ganz komisch, der gerade noch dem Tod von der Schippe gehüpft ist, sondern hier kommt der Sieger. Das ist der Kern. Das ist der Kern von Ostern. Hier steht der Sieger über den Tod. Der Erste, an dem der Tod keine Macht mehr hat. Der Einzige, der sagen kann, ich war tot. Er kann in der Vergangenheit sprechen. Ich war tot und siehe, ich lebe wieder von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Mit der Auferstehung Jesu Christi, mit dem ersten Ostertag, ist des Todes Tod angesagt. Das ist geschehen. Das ist unser Bekenntnis, das bezeugen wir als Christen mitten in dieser vergehenden Welt, mit dem, dass wir Ostern feiern. Des Todes Tod ist angesagt. Da saß ein junger Mann bei mir, dann sagte er, ich kann nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Ich kann mit dem allem im Grund nichts anfangen. So sage ich, dann interessiert mich, wie beantworten Sie eigentlich für sich diese drei Grundfragen, die doch uns Menschen im Tiefsten alle bewegen. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Haben Sie eine andere Antwort? Und dann sagt er, ich habe lang darüber nachgedacht. Aber jetzt habe ich aufgehört zu denken, denn sonst wird man verrückt. Genau so ist's. Genau so ist. Wer auf diese Grundfrage, wohin gehe ich, woher komme ich, wer bin ich, keine Antwort hat, der dreht durch. Der kann nur verdrängen und irgendwann bricht's über ihn herein. Hier ist die Antwort. Der Tod ist tot. Seit der Auferstehung Jesu Christi hat sich ungeheuer viel in dieser Welt verändert. Der hier steht, das ist nicht nur ein Wiederbelebter. Das ist schon ein großes Wunder. Als der Lazarus aus dem Grab kam und vorher sagt seine Schwester noch, Herr, lass zu das Grab. Und sie sagt's ganz drastisch, er stinkt schon. Und jetzt steht er wieder lebendig da. Das ist ein überwältigendes Wunder. Aber der Lazarus, der hat Lebensverlängerung bekommen. Für einige Jahre, wir wissen nicht wie viel. Der auferstandene Christus, das ist keine Lebensverlängerung, sondern das ist ein ewiges Leben. Hier steht nicht ein wiederbelebter Toter, sondern der Erste der neuen Schöpfung. Das ist ein riesiger Unterschied. Seit Jesu Auferstehung ist für jeden sichtbar, wo Gott hinaus will. Er will zur Neuschöpfung kommen, mit jedem Menschen, jeder wird eingeladen. Seit Jesu Tod und Auferstehung wird anders gestorben als vorher. Anders. Es gibt einen revolutionären Vers im Gesangbuch. Und da wird das gesagt: Jesus lebt. Nun ist der Tod, jetzt was? Mir der Eingang in das Leben. Ich habe mir das aufgeschrieben. Das war mir ganz arg eindrücklich. Da habe ich den Konfirmanden erzählt von der Auferweckung des Lazarus, als wir bei diesem Thema waren, Tod und Ewigkeit. Und habe das geschildert. Wir hatten vorher über die Herrlichkeit im Himmel gesprochen und nun wollte ich zeigen, wie Jesus hier ein Zeichen setzt. Und der Lazarus kommt und er lebt wieder. War richtig Stille im Konfer, was sonst nicht so oft der Fall ist. Und dann sagt da einer in die Stille hinein: Schade für den Lazarus. Ich war ganz perplex. Sag, was sagst du? Warum schade für den Lazarus? Und dann sagt er: Herr Pfarrer, wenn Sie recht haben, was Sie vorher erzählt haben von dieser ewigen Herrlichkeit, der Lazarus war doch tot, dann war der dort und jetzt muss er wieder zurück auf diese Welt. Der hat's begriffen. Schade für den Lazarus. Seit Jesu Auferstehung gilt es tatsächlich für das Sterben eines Christen, das Schönste kommt dann. So schwer das ist für die, die zurückbleiben, wir wollen nicht verharmlosen, aber für den, der heimgehen darf, das Schönste kommt dann. Da mir vor einigen Wochen, früh am Morgen, eine liebe Frau angerufen aus dem Schwarzwald und hat dann gesagt: Ich muss dir sagen, mein Mann, der Emil, ist gestorben. Wir haben ihn gestern im Wald gefunden, dort ist er umgefallen. Wisst ihr, was meine erste Reaktion war? Ich sag's mal so lapidar, ich war neidisch. Ich hab gedacht, der Emil ist nun in Gottes Ewigkeit. Er darf schauen, was er geglaubt hat. Das hat sich vollständig verändert seit Jesu Auferstehung. Jetzt hat der Tod für uns seinen tiefsten Schrecken verloren. Er ist nicht mehr Schlusspunkt, er ist Doppelpunkt. Und wir gehen damit ein in das ewige Leben. Jetzt an Ostern wird viel geredet. Da kommen viele Gedanken, wie es in dieser Welt zugeht, ist ja echt fürchterlich. Man mag's nicht mehr anschauen, die Bilder aus dem ehemaligen Jugoslawien, oder wenn wir uns zurückerinnern, wenige Wochen, was da in Tokio war, schrecklich in dieser Welt. Und trotzdem wäre die Osterbotschaft viel zu kurz ausgelegt, wenn wir sie zu einem Appell machen würden, dass auf dieser Welt es besser zuginge. Ostern zielt viel weiter. Ostern zielt auf die Ewigkeit. Das hat dann auch Auswirkungen in der Zeit. Aber die Auferstehungsbotschaft eignet sich nicht zu menschlichen Appellen, sondern das ist ein Zuruf in die Zukunft. Da trat Jesus mitten unter sie. Er steht ihnen nicht gegenüber. So, jetzt wollen wir Abrechnung halten, sondern er trat mitten unter sie. Da wird schon im Äußeren deutlich. Er zieht sie nicht zur Rechenschaft, sondern er gibt ihnen Gemeinschaft, er gibt ihnen Anteil. Mitten unter sie, so wie er früher mitten unter ihnen war, jetzt ist er wieder mitten unter ihnen, in engster Nähe. Das ist das Überwältigende. Er hat gesiegt und er gibt uns Teil. Er ist nicht auferstanden, um sich jetzt von uns zu entfernen, sondern er ist auferstanden mit der Zusage: Jeder, der an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich werde ihn auferwecken. Das heißt, Jesus macht auf. Er schließt diese Tür auf. Wir müssten eigentlich an Ostern dieses Lied singen, das wir nur gewohnt sind, am Christfest zu singen. Heute schließt er wieder auf die Tür. Und so steht's ja im Bericht. Als Jesus das Haupt neigte und verschied unter dem Ruf, es ist vollbracht, da geht die Tür auf, da zerriss der Vorhang des Tempels von oben nach unten, mitten entzwei, da öffneten sich die Gräber. Jesus macht auf. Die Auferstehung Jesu Christi, das ist der Anfang. Und wir werden auch auferstehen. Jetzt ist tatsächlich die Tür offen. Jetzt ist sie offen. Das macht er ihnen deutlich, indem er sie anspricht. Friede sei mit euch. Hier steht ein ganz besonderes Wort für Frieden, Eirene. Das heißt ganz wörtlich in seiner Grundbedeutung verknüpfen, zusammenbinden. Das ist gemeint. Da ist Friede kein Zustand, sondern Friede heißt, ihr seid jetzt wieder zusammengebunden mit mir. Zusammengebunden. Friede sei mit euch, das ist die erneute Zusage, ich binde mich an euch und ihr dürft euch an mich binden. Es ist wieder zusammen, nicht mehr getrennt. Das hebräische Wort Shalom hat einen anderen Bedeutungsumfang. Es meint eigentlich Fülle, entfaltetes Leben. Der Begriff der Eirene hat eine viel größere Dimension. Da geht's hinein in die Ewigkeit. Gebunden, zusammengebunden für immer mit Jesus, mit Gott. Eigentlich ist Ostern gar kein, darf ich es mal so sagen, gar kein irdisches Fest. Es ist ein himmlisches Fest. Es ist ein himmlisches Fest. Jesus macht auf. Darum das dritte, der Weg ist frei. Er zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Das meint ganz einfach, er sagt und zeigt's ihnen, das ist wirklich so. Ich bin's. Wenn wir von der Auferstehung Jesu Christi reden, dann reden wir mit der Bibel von der leiblichen Auferstehung. Der leiblichen. Nicht irgendein geistigter, vergeistigter Vorgang, sondern der tote Jesus ist wieder auferstanden, lebt wieder in ewiger Qualität. Das zeigt schon an, er tritt mitten unter sie. Er ist nicht mehr gebunden an die Materie, wie unser irdischer Leib. Er hat jetzt den himmlischen Leib, aber der ist erkennbar, dass es dieser selbe Jesus war. So was hier die Bibel uns bezeugt, für uns ist das ungeheuer schwierig, mit unseren irdischen Sinnen überhaupt nur zu fassen. Denn hier wird uns etwas bezeugt, was ewig ist. Das ist nicht nur eine weitere Art zu leben, das ist eine für uns unvorstellbare neue Art zu leben. Und so wie Jesus sich in seiner erkennbaren Leiblichkeit zeigen kann, so kann er auch in anderer Gestalt dastehen. Und die beiden in Emmaus erkennen ihn erst am Wort, am Brotbrechen und an der Gabe. Aber es ist die leibliche Auferstehung, kein geistiges Geschehen. Der Thomas tut uns ja dann diesen Dienst. Als die anderen ihm erzählen, er war an diesem Abend nicht dabei, Der Herr ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Da reagiert der Thomas, wie jeder normale Mensch reagiert. Er sagt, ihr seid verrückt. Es kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Ist unmöglich. Wie soll so etwas geschehen? Ich will's nicht glauben, außer wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege, dann kann ich's nicht glauben. Und dann kommt Jesus zu ihm. Dann wird's als letztem von den Jüngern auch für den Thomas Ostern. Mein Herr und mein Gott. Es ist kein vergeistigtes Geschehen, sondern hier handelt Gott mitten in unserer wirklichen Geschichte, wirklich erfassbar. Alles übersteigend, was wir fassen können, aber so viel gibt er uns, dass wir Gewissheit bekommen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er nimmt sie hinein in seinen Auftrag. Hier steht Apostello. Er macht sie zu Aposteln, zu Gesandten. Das Wort heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, erobertes Gebiet in Besitz nehmen. Das geschieht jetzt. Ich darf es mal ganz kriegerisch ausdrücken. Mit der Auferstehung Jesu Christi beginnt weltweit der Eroberungskrieg der Liebe Gottes. Der beginnt jetzt. Der Eroberungskrieg der Liebe Gottes. Und wen will er denn erobern? Das, was der irdische Jesus auch gesagt hat. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen und zu retten. Dieser Eroberungskrieg der Liebe ist kein Vernichtungskrieg, sondern ein Befreiungskrieg. Einer wird vernichtet. Das ist der Böse. Mit seinen Mächten. Gegen den richtet sich dieser Krieg. Und wir sollen gewonnen werden. Nehmet jetzt in Besitz, beginnt in diesem Feldzug der Liebe mit mir tätig zu sein. Ostern setzt in Bewegung. Die Auferstehung ist kein Geschehen, wo wir staunend nur betrachten können und lobpreisend anbeten, sondern es gibt eine ungeheure Bewegung in diese Welt hinein, die Gegenbewegung. Denn diese ganze Welt steht unter einer Bewegung, der Bewegung des Untergangs. Und dort hinein die Bewegung des Neuanfangs. Ich sende euch. Dazu gibt er ihnen seinen Geist. Es geschieht hier an den Jüngern schon ein Stück Neuschöpfung. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an. Das war bei der ersten Schöpfung so. Gott bildete den Menschen und dann heißt es, und er blies ihm den Odem in die Nase. Und so ward aus dem Menschen ein lebendiges Wesen. Und jetzt hier die Jünger, er blies sie an, so ward aus den Jüngern Leute der Ewigkeit. Leute der Ewigkeit. Ein Paulus drückt das so aus. Der äußere Mensch, der wird von Tag zu Tag abgebaut. Aber der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das sind wir Christen. Man sieht uns gar nicht so an auf den ersten Blick. Wir werden genauso älter wie die anderen. Wir kriegen genauso Runzeln und Falten. Wir brauchen genauso ein Gebiss wie andere Leute. Da sieht man nichts Besonderes. Aber in uns wächst der neue Mensch. Der neue Mensch, der auf die Ewigkeit zubereitet wird. Es ist nicht mehr das Vorzeichen des Vergehens. habe ich mit den Kindern im Religionsunterricht, waren wir an der Vätergeschichte, an der Urgeschichte, und dann kam schon von den Kleinen die Frage, ja, kann denn das sein, dass die einige hundert Jahre alt geworden sind? Stimmt das? Einer kam gleich mit der Erklärung, es waren Hundejahre. Hundejahre, ein Jahr zählt für sieben. Habe ich gesagt, nichts Hundejahre, gar nichts, sondern damals war das so. Diese Schöpfung steht unter dem Vorzeichen des Vergehens und das wird am Abnehmen des Lebensalters deutlich. Und da gab es einen Methusalem, der wurde 969 Jahre alt. Und dann sagte eines der Kinder, so alt, der wird die auch werden. Und dann hat ein Mädchen spontan zu ihm gesagt, no wär's aber runzelig. Unter dem Vorzeichen des Vergehens. Liebe Brüder und Schwestern, das wäre furchtbar, wenn wir unter den Bedingungen dieser Welt 900 Jahre alt werden müssten. Das wäre schrecklich. Wer wird sich das wünschen? Aber wir dürfen unter den Bedingungen der Ewigkeit, unter den Bedingungen des Zuspruchs Jesu uns freuen auf zeitloses Leben, das nicht mehr aufhört. Nehmet hin den Heiligen Geist. Da geschieht an den Jüngern der Anfang der neuen Schöpfung. Das tragen wir in uns. Und jetzt wird gesagt, wie diese Eroberung geschieht. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. So geschieht es. Jesus sendet seine Jünger jetzt an die Wurzel des Übels. An die Wurzel. Dieser Krieg, der hat's nicht mit äußeren Umständen oder etwas zu tun, sondern die Liebe Gottes packt jetzt das Übel an der Wurzel. Luther fragt im Katechismus, wie kommt all das Böse in die Welt? Wisst ihr, wie der normale Mensch antwortet? Durch mich nicht. Die andere Sens. Wie kommt all das Böse in die Welt? Die Antwort liegt viel tiefer. Durch die Sünde. Die Sünde ist der Leute Verderben, der Tod ist der Sünde Sold. Wenn das Böse abgeschafft und besiegt werden soll, dann muss es an dieser Stelle gefasst werden, denn so kommt es in die Welt durch die Sünde. Darum ist das das Entscheidende. Darum beauftragt Jesus seine Apostel, beauftragt er uns seine Jünger und gibt uns die Vollmacht zur Vergebung. Und damit ist das Böse an der Wurzel gepackt. Das ist des Todes Tod. Auch mit dem Ernst, mit dem anderen Satz, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Wer seine Sünde nicht hergibt. Diese Frau, sie sagt, mir ist seit längerem klar, dass ich diese Schuld, die in meinem Leben da ist, noch vor Gott und vor einem gewissen Menschen bekennen muss. Und dann fragt sie, muss ich das tun? Ich sage, nein, sie müssen nicht, sie dürfen es. Und dann sagt sie nach einigem Schweigen, und wenn ich's nicht bekenne, wenn ich's mir nicht vergeben lasse, und ich sage so, wie sie gesagt hat, komme ich dann in die Hölle? Und ich habe ganz einfach gesagt, ja. Ja. Der Weg ist frei. Ich muss meine Sünde, die mich zur Hölle treibt, nicht behalten. Darum gehören Kreuz und Auferstehung untrennbar zusammen. dort hat er bezahlt. Da hat er mich freigekauft. Da hat er ein für alle Mal der Sünde die Macht genommen und das Leben ans Licht gebracht. Und der Vater hat sein Ja dazu gesprochen. Das gilt für Zeit und Ewigkeit. Darum hat er den Sohn auferweckt. Und jetzt kann Sünde wegkommen. Jetzt kann Sünde ihre Macht verlieren. Vergebung. Es ist herrlich, wenn wir vorher von den Runzeln gesprochen haben. Der Apostel Paulus sagt, er wird uns vor sich stellen, ohne jeden Flecken und ohne Runzeln. Wir werden sein beim Herrn wie die neugeborenen Kindlein. Das heißt Vergebung. Vergebung heißt, es ist weg. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Gott denkt nicht mehr daran. Manche Christen denken so, ja, Vergebung, Gott führt ein Buch über mein Leben und da schreibt er alles auf. Und da gibt's ja wahrlich viel zu schreiben. Und dann komme ich und bitte um Vergebung und dann streicht er diese Seite durch. Und wenn ich nach einigen Tagen wiederkomme, Herr, ich bitte um Vergebung, dann blättert Gott zurück und sagt, ja, war doch erst. Nein. Vergebung heißt nicht, es wird etwas durchgestrichen, sondern Vergebung heißt, dieses Blatt deines Lebens ist wieder schneeweiß. Ist nichts mehr da. Das hat Jesus getan. Wem ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Das griechische Wort heißt tatsächlich blank machen. Denen sind sie blank gemacht. Ist nichts mehr da. Am Abend dieses ersten Tages, ein Jammertag, ein Furchttag für die Jünger. Und jetzt, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Das Wort, das hier steht, hat noch eine andere Bedeutung. Es heißt eigentlich auch, sie wurden begehrlich. Begehrlich. Sie waren jetzt bereit zu nehmen. Zu nehmen. Sie haben begriffen, der Herr ist auferstanden. Das zieht mich mit hinein in seine Kraft, in seine Ewigkeit. Jesus lebt. Und damit haben wir das Leben, da wurden die Jünger begehrlich, sich sehnend nach dem und nehmen, was er ihnen zu geben hat. Das gebe uns unser Herr, dass das für uns gilt. Da wurden wir froh von diesem Osterfest, begehrlich, dass von dem, was da geschehen ist, unser Leben in die Veränderung hineingerissen wird, in die Bewegung der Neuschöpfung, in Gottes Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Und jetzt loben wir dich, Herr Jesus. Du kennst unsere verrammelten Türen. Du weißt, wie oft wir in dieser Wegbewegung sind. Wie so vielerlei Ängste nach uns greifen. Und du sprichst dein Machtwort dagegen. Du zeigst dich uns als der, dem alle Macht gegeben ist. Der die Großmacht Tod ein für allemal besiegt hat. Wir loben dich. Wir beten dich an. Herr, bitte schenk und wirk es in uns, dass es uns ins Innerste geht und dass unser Leben hineingerissen wird in diese Ewigkeitsbewegung. Amen.